Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Dieses Stück ist ja seit 1765 nicht mehr gespielt worden und gilt als Barockoper. Ich denke dann aber 1765, da war Mozart schon 9 Jahre alt. Und trotzdem ist es noch barock. Können Sie sagen, inwiefern es barock ist oder ist es musikalisch, ist es wahrscheinlich schon so ein bisschen am Übergang.
Ja, ich würde sagen, man würde es Spätbarock nennen. Es ist natürlich wie heutzutage auch. Es ist nicht von, also dann hört die Barock auf und dann ist Klassizismus, bumm, so sagen, haben die das damals auch nicht gesehen. Und es ist so diese Übergangszeit halt zwischen Händel, Bach und dann halt Mozart und weiteren. Und deshalb kann man es schon noch Barock, Spätbarock nennen, weil diese Da Capo-Arien alle da drin sind. Also und die Wiederholung und die Virtuosität der Arien und der Koloraturen und Kadenzen, und das ist alles sehr barock. Und es ist dann danach, hat sich das umgeändert in wieder die alte griechischen Art und Weisen von Strukturieren. Und aber ja, Spätbarock kann man es nennen.
Muss man also Spezialwissen haben, um es zu singen, zu spielen und auch zu hören?
Ich würde sagen, nein. Man muss vor allem Lust haben zu musizieren und auch mutig sein für Verzierungen, Ornamentierungen, Kadenzen. Und wenn man aber diese Freude mitbringt, dann denke ich, kann man das ganz gut bewältigen.
Sie sind jetzt zwei Hauptpersonen, glaube ich, kann man schon durchaus sagen. Wie entwickeln sich diese Personen jetzt in dieser doch relativ langen Geschichte? Es sind 150 Minuten Musik insgesamt und es ist ja ein wenig Instrumentalmusik, glaube ich, am Anfang, und dann gibt es noch eine Sinfonie am ersten Akt oder so. Es wird ja überwiegend gesungen oder vor allem auch deklamiert, also erzählt im rezitativischen Stil. Jetzt ist es auf Italienisch, seltsamerweise, obwohl es ja nie in Italien erklungen ist wahrscheinlich. Kann man trotzdem anhand der Musik schon nachvollziehen, wie da in die Entwicklung stattfindet, der Hauptperson?
Ich würde sagen, in meinem Fall bei Deidamia schon. Die ersten Arien vor allem sind einfach noch leichter und man hört ein bisschen auch dieses Manipulative. Sie ist am Anfang, lässt sie das alles noch nicht so an sich ran und ist so ein bisschen, nimmt das alles ein bisschen spaßiger. Und man kann da noch nicht so richtig unter ihre Oberfläche gucken. Und dann in der zweiten Hälfte, wenn es alles ein bisschen dramatischer wird und irgendwie ernster, dann werden die Arien auch ruhiger und haben meiner Meinung nach auch einfach klanglich und harmonisch eine deutlich spürbarere Ernsthaftigkeit. Und das ist auch der Punkt, wo Deidamia so ein bisschen aufbricht. Die ganzen Emotionen kommen raus und plötzlich wird es dann purer und echter und nicht mehr so aufgesetzt, nicht mehr dieses Manipulative, sondern man sieht da unter die Oberfläche, was sie wirklich bewegt und dass sie diesen Achille wirklich liebt und einfach nur für ihn sozusagen handelt. Natürlich auch in einem egoistischen Sinne, weil sie ihn nicht verlieren möchte, aber es wird alles viel greifbarer an ihren Emotionen.
Also ich wollte da reinhaken, weil ich finde es eben witzig, dass bei Ulisse passiert das genau andersrum. Ulisse hat ein Ziel, der kommt nach Chiro, Skyros, und der braucht Achille. Der weiß, der hat sich irgendwo versteckt, aber noch nicht wie und wo und wer es sein soll. Und der kommt mit dem Ziel auf der Insel und dann, wenn er merkt, ah ja, das ist Achille, jetzt muss ich manipulieren. Jetzt muss ich ihn kriegen und das rollt dann weiter, weiter, weiter und dann siegt er. Dann kommt Achille kommt mit und dann kommt die Bravour-Arie von Ulisse. Und dann am Ende hat er gesiegt und dann sagt er, okay, ja, jetzt bin ich der Ulisse, der jetzt Achille mitgenommen hat und wir fahren zusammen in den Krieg. Und es ist eigentlich sehr spannend, um diese Spiegelung in die Figuren zu sehen.
Was ist der Zwiespalt dieses Achille? Zwischen welchen Polen agiert er und wie kann man das musikalisch hören? Es ist einmal also Wut und Zorn und Kampfes, ja, auch diese Ehre, dieses Ehrgefühl, was ja auch so ein bisschen komisch heutzutage wirkt. Und andererseits diese ja doch ehrliche Liebe.
Ich denke, am deutlichsten wird es bei Achille in den Rezitativen, vor allem in den Accompagnati-Rezitativen. Er ist so hin und her gerissen zwischen doch einer wahren Liebe in dem Sinne zu Deidamia und möchte sie nicht verlassen. Und auf der anderen Seite möchte er aber in den Krieg, weil sonst wird dieser Krieg ewig weitergehen. Das ist so die Prophezeiung, die seine Mutter, die Göttin Thetis, gemacht hat. Und dann er ist ja immer zerrissen und man hört es in Accompagnati sehr und er braucht dann diese Brüche und das hört man auch im Orchester. Mhm. Und das ist so dass der große Zwiespalt bei Achille, der ist einfach irgendwie eine zerrissene Person, vor allem dann gegen Ende der Oper.
Ja, und auch in der Geschichte merkt man, dass er will eigentlich nicht in den Krieg, er will eigentlich nur lieben, aber er ist in der Geschichte, also steht er bekannt als der beste Krieger aller Zeiten. Und er musste auch nach, wie sagt man das, Weissagungen oder musste er in den Krieg gehen. Das hat, wie du sagst, das hat die Mutter gesehen. Aber sie hat auch gesehen, er wird sterben. Und ja, man merkt in Achille, ja, sterbe ich jetzt vor Liebe oder sterbe ich vor Ehre? Und dieser Streit ist super spannend zu sehen und auch zu hören in der Musik und auf der Bühne.
Also haben die Figuren, auch die Hauptpersonen gerade, die sie verkörpern, haben die einen freien Willen oder ist letztlich alles von den Göttern vorherbestimmt? Weil es ein bisschen ist es ja so.
Ja, das finde ich so ein Ei- oder Hühnchen-Geschichte, weil wo ist freier Will und wo liegt der Will der Götter? Ich glaube schon, dass es hier um freie Wille handelt. Aber ja, da wir natürlich als Zuschauer, aber auch als DarstellerInnen einfach Sicht haben in die Geschichte und in die Musik und in die Figuren, ist es uns schon klar. Und dann können wir, dann haben wir die Willen, um die Figuren zu gestalten. Und das ist eben, finde ich, sehr spannend.
Ich denke tatsächlich, dass im Falle von Deidamia ist es sehr viel eigener Wille. Dass sie sich in ihn verliebt, dass Thetis Achille auf Skyros versteckt, das ist nichts Prophezeites. Und dass sie so für ihn kämpft und ihn verstecken will. Und ja, das ist tatsächlich ihr freier Wille. Sie wird nur leider Opfer dessen, dass Achille sagt, okay, nein, ich muss dieser Prophezeiung folgen. Und auch Ulysse da sehr eingreift. Also im Falle von Deidamia ist es sehr viel eigenes, sehr viel freier Wille, eigene Emotionen.
Ja, bei Ulysse eben eigentlich gar nicht, weil er wurde schon vom Heer, vom Krieg gerufen. Und er hat natürlich, in der Geschichte hat er sich versucht zu verstecken und zu tun, als ob er albern war. Und dann haben die natürlich sein Baby, er hat geplaudert, nennt man das, glaube ich. Und dann haben die sein Baby im Weg gelegt und da hat er natürlich aufgehört, um das Baby zu retten. Und haben die gemerkt, aha, du bist doch halt nicht durchgedreht, du kommst mit uns mit, weil wir brauchen dich in den Krieg. Obwohl er eigentlich nicht wollte. Er wollte Familie, Liebe, die Frau, seine Insel, sein Volk. Er war eigentlich, glaube ich, schon ein bisschen älter geworden und wollte diesen Krieg nicht mehr. Aber ja, er wurde dann quasi doch auch als Opfer genommen, um zu sagen, nee, du bist derjenige, der Achille verführen musst. Und das ist dann halt auch passiert.
Es ist ja insofern auch eine typische Barockoper, weil so viel Verstellung ist. Also das tun ja alle ständig so, als ob sie gar nicht der sind, der sie da sein wollen. Und wenn man das Textbuch liest, ich habe das Originaltextbuch gelesen, das ist ja schwer zu verstehen, erstmal beim ersten Mal. Es ist so vielfältig und so, ja, auch irgendwie chaotisch, aber auch sympathisch. Insofern, weil es ja auch sehr psychologisch ist, weil welcher Mensch ist schon der immer ist oder sein kann. Ne? Also haben Sie auch was gelernt aus dieser Oper oder aus diesem Spiel über das Leben heute? Wir reden ja ständig davon, soziale Netzwerke und alle stellen sich da und TikTok und weiß ich was. Haben die Barockkünstler das auch alle schon gewusst?
Ich muss sagen, ich finde das eine sehr spannende Frage und es ist eben auch, wie Sie gerade gesagt haben, TikTok, Instagram, sich anders vortun, als man tatsächlich ist. Und ich glaube, das ist eine Wiederholung der Geschichte der Menschheit, dass wir, also TikTok ist eigentlich nichts Neues. Es ist nur, dass wir Internet haben und auf dieser Ebene können wir das so verbreiten. Aber genau wie Sie gesagt haben, die waren alle sehr höfisch und die taten alle, als wären die sehr gut und sehr, sehr großzügig. Aber hinter der Kulisse, ja, was hat sich da alles abgespielt? Und genau eben, das ist interessant, dass wir das verkörpern dürfen und spielen dürfen. Und ja, eigentlich verbindet das uns diese Zeit mit der alten Zeit. Und nicht nur Barock, aber auch die alte Mythenzeit. Das finde ich spannend.
Und dann ist es ja ein Stück eigentlich, was zu einer Hochzeit gespielt wird. Ist ja gar nicht für das Publikum gedacht, sondern eher für das Brautpaar. Und dann ist es ja eine Ehe, am Ende wird die ja so arrangiert letztlich, aber ist ja sehr schwierig. Also ist eigentlich eine Zumutung, oder, für die Menschen, die da heiraten wollten.
Ich denke, das ist...
Würde es Ihnen gehen, wenn das zu Ihrer Hochzeit ist?
Ich denke, das ist sehr von der Inszenierung abhängig. In unserer Inszenierung ist es dann im Grunde ein Happy End, außer für Deidamia. Und das wird auch musikalisch total unter den Teppich gekehrt, dass die Braut im Grunde jetzt die unglücklichste in dieser ganzen Geschichte ist, weil Deidamia hat verloren. Und ich denke, wenn man das aber anders inszeniert und eher eine glückliche Deidamia am Schluss mit Achille darstellt, dann ist das für eine Hochzeit auch total in Ordnung.
Ich finde es eben sehr spannend, um jetzt auch darzustellen, dass öfters, also ich muss ehrlich sagen, seitdem ich diese Produktion mache, versuche ich jetzt alle Bücher zu lesen, die irgendwas mit Achille zu tun haben. Und ich habe festgestellt, es sind immer, also für mich in den Mythen, es geht gar nicht um diesen Helden, es geht eigentlich um die Damen, die immer sehr stark sind, die weiblichen Figuren, die immer da gelassen werden, also verlassen werden, und die müssen sich selbst so wieder aufbilden. Und die, dann wird getan, als ob die Männer immer die Helden sind. Aber eigentlich sind in der Geschichte die Frauen die Helden. Und das, also meine Interpretation. Ich lese das so in den Büchern und ich finde das sehr spannend. Auch in dieser Produktion eben, dass es gezeigt wird, ja, schön, dass die Helden jetzt kämpfen werden, aber Deidamia liegt da. Und was machen wir jetzt damit?
Er ist ja ein Komponist, der Agricola kommt hier aus der Gegend. Dann war er ein Schüler von dem Großen, aller Großen Bachs und ist dann zu dem Eulen Friedrich nach Berlin gegangen, der ja auch von Musik ganz gut Ahnung hatte. Aber er war nie in Italien, aber er hatte, glaube ich, eine italienische Frau, ne? Also eine Sängerin. Man muss ja doch irgendwie wissen, wie das geht, so eine italienische Oper zu schreiben.
Das durchaus. Und bei anderen Ausgrabungen sind Rezitative dann manchmal auch sehr hölzern und gehen auch zum Teil dann so gegen die Sprache. Und da merkt man dann, warum was vielleicht ewig lang nicht mehr gespielt wurde. Und jetzt in unserem Fall von Agricola, es ist wahnsinnig schade, dass das so lange nicht gespielt wurde, weil es ist wirklich so gut komponiert. Es ist gut singbar in meinem Fall. Ich hoffe auch bei den anderen, aber ich glaube eigentlich schon, was das Ergebnis so hören lässt. Und es geht so gut mit der Sprache, mit dem Text, auch wie es komponiert ist fürs Orchester. Das unterstützt sich alles so. Und deswegen ist es wirklich eine sehr große Wiederentdeckung im positivsten Sinne.
Ich muss sagen, ich als Countertenor, ich liebe Koloraturen und alle meine Arien sind Koloraturarien. Also daher habe ich da keine Mühe. Natürlich, einstudieren war natürlich schon eine Herausforderung, ist eigentlich jedes Mal bei einer neuen Rolle. Aber diese Koloraturen sind doch vielsagend, was die Figur angeht. Also Ulisse, der ist sehr powerful und sehr... wirklich so ein Heldentyp, und das muss er auch zeigen, das muss er wissen lassen, auf der Bühne, aber auch in der Musik. Und das hört man an die Triolen und wie heroisch es alles klingt.
Also es gibt ja eigentlich nur eine tiefere Stimme, aber auch die ist nicht wirklich, ist kein Bass oder auch kein Bariton. Wie wirkt das so insgesamt? Muss dann das Orchester dagegen halten oder der Chor, oder spielt alles auf einer höheren Ebene?
Ich finde es überhaupt nicht störend in dem Sinne. Man gewöhnt sich da auch relativ schnell dran, und es ist total spannend, wenn der Tenor dann singt, weil es klingt plötzlich so baritonal. Man erwartet es dann gar nicht mehr, und dann kommt die Tenorfarbe, die ja im Grunde überhaupt keine tiefe Farbe ist, aber es hat dann so was Sattes und es passt total gut zu dieser Rolle, zum Vater von Deidamia, der auch so seine psychischen Eigenheiten und Macken hat. Und das wird von dieser Stimmfarbe dann total unterstrichen. Also ich denke, man kann schon sagen, es spielt alles so einfach so ein bisschen in einem höheren Register, und das Orchester muss da überhaupt nicht dagegen halten. Die bringen einfach viele Farben mit, und das können wir mit den hohen Stimmen, ich denke, alle sehr gut auffangen und mitgestalten.
Ja, und was man dazu sagen kann, in der Zeit wurde es natürlich fürs Hof geschrieben, und es gab damals die Kastraten, die das gesungen haben, und die Kastraten war die Beyoncés der Zeit. Also, und natürlich am Hof möchte man die beste SängerInnen, also in dem Fall Sänger, haben. Und ja, ich glaube, dass es da auch mit zu tun hat. Und das musste natürlich alles glänzen und hoch sein und virtuos. Und guck mal, ich kann noch einen hohen Ton als du singen. Und das ist alles für das Hof. Und guck mal, wie schön. Und ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun gehabt, unter anderem.
Würde das auch auf Deutsch funktionieren?
Wir können es bestimmt, können es versuchen. Ob es dann funktioniert, können wir dann sehen. Also ich habe schon öfters mal, ich wohne in Hamburg und ich habe da auch am Allee-Theater gesungen und die sagen es so, wir machen es eigentlich fürs Volk. Es ist auch ein kleines Theater, die machen sehr viele italienische Oper auch auf Deutsch. Und ich habe dann auch eine Oper auf Deutsch gesungen. Am Anfang war das merkwürdig, aber als wir dann in der Endeprobezeit, in der Endphase vor der Premiere waren, war das auch alles ganz normal und hat es gepasst. Und das war auch sehr, also das Publikum hat es geliebt, weil das war ein älteres Publikum und die haben alles verstanden und die sind so mitgekommen und die haben applaudiert, die haben geklatscht, die haben gestanden, weil die so mit reingenommen wurden und das so wertgeschätzt haben. Und würde ich sagen, ja, warum nicht? Wenn es richtig gemacht wird, warum nicht? Obwohl ich liebe es, auf Italienisch zu singen.
Das ist dann sehr von der Übersetzung abhängig. Also wenn die Übersetzung gut gemacht wird und gut auf die Musik passt, dann kann es funktionieren. Auch wenn ich finde, dass die italienische Sprache natürlich eine andere Melodie mitbringt, die dann, man hört es ja dann schon, ob was für die Sprache komponiert wurde, auf der man es gerade hört. Man hört, also das hört man ja auch bei anderen Stücken. Wenn man Onegin auf Deutsch hört, dann merkt man, da ist irgendwas geht da ein bisschen dagegen. Und das ist dann sehr von der Übersetzung abhängig. Aber ich habe auch mal eine La Serva Padrona auf Deutsch gemacht. Und es hat total gut funktioniert. Aber wir haben auch beim Text nochmal richtig viel umgemodelt in unserer, also während unserer Probenphase, damit es einfach besser gepasst hat und auch zur Handlung. Und das so ein bisschen, um das so heutiger zu machen in dem Sinne. Aber wenn man da gut an der Übersetzung arbeitet und da keine Scheu hat, auch wirklich sich Zeit zu nehmen und das Beste daraus zu holen, denke ich, kann das gut funktionieren.